So, hallo und herzlich willkommen zur 45. Episode des Desk Reject Podcasts. Ja, ihr hört richtig, Desk Reject ist jetzt wieder auf Deutsch. Wir haben auf unsere Zuhörer gehört, was so viel bedeutet wie wir haben mit Philipps Mama unsere Kernzuhörerschaft verloren.
Hi Mama.
Daher wieder zurück zu den Wurzeln. Stichwort Philipp, heute mit dabei ist
Philipp.
Und Alexander, eine ganz spannende Zweierfolge, weil unsere zwei Co-Hosts einfach abgesprungen sind.
Frechheit.
Ja, die sind einfach nicht aufgetaucht und müssen unsere Jahresabschlussfolge hier ein bisschen verschieben.
Oh.
Aber das kriegen wir auch noch hin irgendwie.
Sad.
Oder auch nicht. Sewers. Und in dieser Episode reden wir über die Freuden des akademischen Jobmarkts, aber vorher gibt es noch immer die Schätzfrage und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um dir eine richtige Nuss zu liefern.
Shoot.
Also.
Ich glaube, die werde ich gewinnen heute. Aber
ja, glaubst du, wirst du gewinnen? Also, du musst halt schon, so wenn du 50% drüber oder drunter bist, dann ist das eine herbe Niederlage.
Okay.
Wie viele Downloads hat das ICIS-Paper von Alexander Staub mit seinen Kollegen?
Oh, coole Frage.
Shameless Plug.
Ich kenn natürlich die Konferenz nicht so gut. Deswegen weiß ich nicht, wie üblich es ist, dass man das dann vorher sich auch durchliest. Aber ich hau jetzt mal einfach eine 14 raus.
Mhm.
Es ist ein Full Paper, ne? Ist es in der Session und du hast einen Kommentar, also einen Kommentator?
Ja.
Eins.
Danke. Nee, aber du hast nicht dazu gerechnet, wie oft ich das runtergeladen habe.
Nee, ich bleib schon bei der 14. Okay. Wenn irgendwelche Scammer und so und Bots, Crawler und.
Schön, danke. Das ist wirklich schön.
Und das Nobelpreis-Committee.
Ja, genau. Der Nobelbot, was immer verwendet wird. Genau, super, ist gelockt. Weiß nicht, wie ich mich über diese Schätzung fühlen soll. Aber wird zum Schluss aufgelöst.
Okay, jetzt habe ich schlechtes Gewissen irgendwie.
Und dann starten wir gleich mal rein.
Okay.
Und zwar, wann möchtest du denn einen Job haben wir nehmen jetzt mal an, dass du nach den Assistant-Professoren einen Job suchst.
Ja.
Wann möchtest du einen haben und was bedeutet das für deine Timeline?
Ich hätte gerne einen ab morgen. Das wäre mir das Wichtigste. Da das aber durch gegebene Strukturbedingungen eher schwer ist, würde ich halt den nächsten Jobmarket mitmachen. Der beginnt im kommenden Frühjahr, die ersten Ausläufe.
Mhm.
Dann wäre ja die zentrale Konferenz, die AOM, also im August, wo man dann erste Vorgespräche hat. Dann sind im Herbst 23 die Flyouts und dann kommen die ersten Zusagen, glaube ich, mit dem Ende des Jahres.
Tatsächlich?
Ich meine schon, oder? Okay. Erst dann im neuen Jahr.
Ja, also ich habe gehört von Flyouts Ende des Jahres und dann Absagen oder Zusagen mit Frühjahr.
Mhm.
Und bis hin zu anderen Schulen, die das so knapp machen wie du.
Ja.
Aber das beleuchtet ja schon mal ein bisschen, finde ich, die Besonderheit, oder? Am Jobmarket für Assistant-Professoren.
Ja, also die Timeline ist natürlich irgendwie vollkommen albern, wenn man drüber nachdenkt, dass der Prozess eigentlich über ein Jahr läuft, von Anfang bis Ende.
Wann möchtest du dir dann, also wenn wir jetzt nochmal die Timeline zurückgehen.
Das wäre Einstiegszeitpunkt dann erst mit dem Wintersemester 24.
Ja, das heißt, wann fängt so deine ernsthafte Timeline quasi an?
Shoot me. Naja, also in meiner Vorstellung beginnt sie schon Anfang kommenden Jahres.
Aber das ist ja echt, ich meine, das ist ja schon eine Kante. So, du fängst im Jänner 2023 an. Mit
Job
der Hoffnung, dass du in
September 24.
Ja. 1,5 Jahre.
Ja. Also ich habe schon Jobs gehabt, die hatte ich kürzer.
Ja. Als der Zeitpunkt zwischen Jänner und August. Ja, und wenn man da schon also vielleicht auch von meiner Seite, ich habe das relativ verschwitzt und bin dann erst irgendwie so in der Nachkalkulation draufgekommen, dass ich diese strukturierte Jobsuche für mich eigentlich, da ist der Zug abgefahren. Ne? Also so, wenn man sich überlegt, so für diese klassische erster Schwung, der Hauptschwung an Assistant-Professoren-Positionen, wenn ich mit nächsten Herbst einen Job haben möchte, ist zumindest der Hauptschwung, ist das abgefahren.
Aber ist es nicht so, also nochmal, wenn du sagst Assistant Prof, meinst du ein Tenure-Track, oder?
Genau.
Also wo es Bedingungen gibt, die ich erfüllen muss, um
Genau.
dann eine feste Anstellung zu bekommen. Aber diese Zeitabläufe für einen Postdoc, die sind doch kürzer, oder nicht?
Ja, also wenn man prinzipiell in den Postdoc gehen möchte, was jetzt eher so Option A für mich
Ja.
eigentlich ist, obwohl ich halt auch inzwischen an dem Punkt bin, wo ich sage, wenn mir eine Assistant-Professorstelle über den Tisch fliegt, dann werde ich die nicht ignorieren, sondern mich auch drauf bewerben, weil ich meine,
What's gonna happen?
ja.
Ja.
Aber ja, da ist es ein bisschen, was ich bis jetzt gesehen habe, kürzere Abläufe und vor allem auch nicht so synchronisiert mit fängt im Herbst an. Das
Ja.
kann, also
Da hat
da
man ein bisschen mehr Negotiation Power.
hat man mehr Negotiation Power und habe auch wirklich wild variierende Einstiegsdaten gesehen.
Ja.
Also mit Jänner, mit Februar, mit April, mit Winter, mit sofort. Also das ist, glaube ich, eher so eine Bedarfssache. Ist eine Stelle frei? Muss die nachbesetzt werden? Ja. Ist irgendein Grant eingeworben worden? Brauchen die da Postdocs? Brauchen sie sie jetzt? Kommt der Grant? Also das ist viel heterogener
Ja.
gefühlt. Zumindest in dem Bereich, wo ich jetzt geschaut habe, was halt jetzt Social Sciences, würde ich jetzt mal sagen, alles
Ja.
von Management bis Information Systems, bis eher so Computational Social Science schien es ein bisschen anders zu sein.
Okay, ja, es beruhigt mich ein bisschen. Ich meine, man kann diesen Hauptzirkus ja dann quasi mitmachen und kann dann parallel ein bisschen auf interessante Postdoc-Stellen schielen. Genau. Das Problem ist halt, und das finde ich, macht auch als einer der stressigsten Elemente an diesem Prozess, dass man höchstwahrscheinlich eine Entscheidungssituation hat in Uncertainty, ob was anderes potenziell sich noch ergeben kann. Also es kann jetzt sein, dass die Universität Buxtehude mir ein Angebot macht, aber ich warte noch auf die Rückmeldung von der Universität Münsterhausen-Ost. Reach out to me.
Das sind die Top 2, ja? Das ist eine schwere Entscheidung.
Genau, und ich würde lieber nach Münsterhausen-Ost und die haben sich aber noch nicht gemeldet. Und das andere hat ein Ablaufdatum. Oh Gott, sau stressig, ich sehe mich ja jetzt schon komplett sterben. Naja, gut, ihr werdet es verfolgen können.
Ich meine, das ist ja mitunter so das Verkaufsargument von diesem zentralisierten Jobmarkt, ne? Also, dass du das dann optimalerweise koordinieren kannst. Also du bewirbst dich.
Aber es ist ja de facto nicht koordiniert. Also, das Problem ist, glaube ich, auch, wie ist es denn überhaupt, das ist eher eine Frage, wie ist es denn überhaupt bei den zentraleuropäischen Universitäten? Teile haben das, die sich eher im anglosächsischen Kontext orientieren, also HEC, LBS, keine Ahnung, was gibt's noch?
INSEAD,
INSEAD,
Bocconi,
Bocconi,
CBS,
genau, CBS,
ESMT macht
Rotterdam,
auch Rotterdam,
genau.
ja.
Wo du halt in diesem Prozess drin bist und da ist es dann, aber was ist denn mit den anderen Unis? Da ist es nicht so.
Ja, also da, weil wenn ich es richtig verstehe, ist, du kannst dich halt auf diesem AOM-Jobmarkt halt bewerben,
Ja.
vor allem die amerikanischen Unis plus dann halt ein paar europäische Outlier und halt andere. Und wenn ich es richtig verstehe, auch wenn die nicht, boah, muss ich alles rausnehmen. Auch wenn die nicht alle perfekt abgestimmt sind in ihren Aussendungen, ist es schon so, dass dir da erlaubt wird, die Angebote quasi reinkommen zu lassen. So,
Okay.
ja, also zu einem gewissen Grad ist problematisch, was ich gesehen habe bei einem Kollegen, war halt, wenn dann so Sachen sind wie eine Uni ist schneller, sehr viel schneller wie die andere, weil vielleicht die eine Uni schneller war und die andere extrem langsam.
Ja.
Dann kann es sein, dass du in so Situationen kommst, wo du eigentlich zu der späteren Uni willst
Ja.
Und du musst halt dann die andere so ein bisschen mit allen möglichen Ausreden rauszögern. Oder dann so Situationen, wo du halt nicht eine harte Absage bekommst, sondern eher so eine,
Ah, jo,
weißt du,
ja, sind auf
so.
Platz 2, auf Platz 3. Wir warten
Ja.
mal ab, bis der gute Typ ja oder nein
Genau.
sagt.
Genau,
Der ist
das kann
aber
dann
auch
auch.
wirklich deutlich besser
Ja,
als du.
genau.
Also, der hat
Richtig.
wirklich deutlich mehr Chancen und sieht besser aus. Von daher vergiss,
Ja.
also, aber wie gesagt, könnte ja
Ja,
immer passieren.
weiß man ja nie. Auf jeden Fall sagt keinem anderen zu, bis wir dir definitiv abgesagt haben.
Ja, genau.
Bis wir uns hundertprozentig sicher sind, dass wir da den Bottom of the Barrel gescraped haben und
Ja,
hier rumgefischt
und
haben,
bei
bis nur mehr
dir
du, ja, genau,
angekommen sind.
rundherum geguckt, was liegt denn hier noch für Fallobst. Das kann
Okay.
passieren, das ist unangenehm, aber das ist, meine ich, das Verkaufsargument für einen zentralisierten Jobmarkt, wo, jetzt nehmen wir den Economics-Bereich eben als Beispiel, was halt auf einem Level ist, was ich gehört habe, ist, was wir auch gelesen haben auf Twitter, wo erwartet wird, dass durchschnittlich, sagen wir jetzt mal, ich denke, die 200 waren übertrieben, aber ich nehme mal an, so 50 bis 100 Bewerbungen pro Bewerber
Ja.
ist Standard, weil anscheinend der Prozess halt wirklich so standardisiert ist, dass es teilweise nur Klicks sind. Und in Response dann, dass auf jede Stelle mehrere hundert Bewerber sind, bis in die Tausenden. Und die halt dann wirklich so eine Umschlagsdauer haben, dass dir halt dann deine 95% Absagen reinkommen, und deine Zusagen dann auch relativ ähnlich reinkommen. Also für die Koordination jetzt, genau für diesen Fall, ist so ein standardisiertes, völlig standardisiertes Prozedere wahrscheinlich ganz hilfreich eigentlich. Also wenn es dir nur eben um diese Koordination geht, du hast so fünf, wo du unbedingt hin willst, 10, wo du sagst, nehme ich, wenn es sein muss, und dann noch 10, wo du sagst, naja, besser wie arbeitslos oder besser wie Industrie, und dass du das dann halt wirklich dann alles
Which is
irgendwie,
almost the
ja, wenn
same.
es arbeitslos ist, Mann, kann mir gar nicht genug zahlen, dass ich sowas mache. Und das ist, finde ich, bei uns im Management, also das ist, wo ich ein bisschen Kopfschmerzen auch habe, ist mit diesen so vereinzelten Sachen, die reinfliegen, durch diese lange Dauer, wenn du dich jetzt auf eine Stelle bewirbst, die jetzt mit Jänner Deadline hat und eine andere Stelle, die schon mitten im Prozess ist
Ja.
und schon in den Interviews ist und du bewirbst dich auf beide, dann frage ich mich, wie das dann, oder und selbst, sagen wir jetzt mal, du hast vielleicht sogar dich schon beworben und dann kommt noch eine Stelle rein, die besser ist, die du eigentlich lieber haben willst und da bist du noch nicht mal im Prozess drin. Das heißt, das kann noch Monate dauern, bis du da überhaupt eine Antwort bekommst. Das ist dann schon der Nachteil in dem Non-Haupt-Job-Market-Teil.
Ja, also wie ich darüber nachdenke oder wie ich versuche, das zu spielen, ist, dass ich sage, ich will eigentlich keine Stelle annehmen, in der ich mich unwohl fühle. Das heißt, wenn eine Stelle wirklich nur okay ist und ich sie angeboten bekomme, dann würde ich sie aktuell on the record, würde ich sagen, dann lehnen sie lieber ab, warte, also wenn es sehr früh im Prozess war, warte noch, was mit den anderen ist. Und wenn es da am Ende wirklich absolut gar nichts bei rumgekommen ist, dann ist es so. Wenn das die eine Stelle gewesen war, ganz am Anfang in Münsterhausen Ost, und die ist dir durch die Lappen gegangen, dann bist du halt nicht in Münsterhausen.
Also du würdest sagen, du kriegst ein Angebot von Buxtehude, es geht sich
Ja,
nicht aus,
ja.
dass du da wartest,
Genau.
bevor du Münsterhausen eine Zusage
Ja,
bekommst,
genau. Wenn ich nicht bei
sagst dann,
Buxtehude reinkomme, dann will ich auch nicht, sag ich mal ganz ehrlich.
also dann würdest du Buxtehude absagen,
Nee, ich will
obwohl du,
Münsterhausen Ost absagen und auf Buxtehude warten.
nee,
Und wenn
aber
dann beides
Buxtehude
nicht
ist dann,
klappt.
nee,
Examples going wrong.
nee, also so, deine Prio ist Buxtehude.
Ja.
Das ist Nummer eins. Und
Genau.
das heißt, in dem Fall, wo dir Münsterhausen die Zusage schickt
Genau.
und du auf Buxtehude wartest
Ja, würde ich.
und du musst aber eine Antwort an Münsterhausen schicken,
Ja, würde ich
bevor du
Münster.
eine Antwort
Genau.
bekommst, würdest du Münsterhausen einfach
Absagen.
absagen
Fuck
mit dem
those
Risiko,
guys.
dass du zum Schluss ohne nichts dastehst.
Ja, weil ich dann denken würde, okay, dann ist es halt nicht. Ich glaube, also man versucht ja dann, es ist ja eh so counterfactual, die man gar nicht durchführen kann, aber ich glaube, ich möchte das Risiko da an der Stelle schon eingehen, als zu früh zuzuschlagen. Ich weiß auch gar nicht, wie realistisch das Problem ist.
Ich glaube halt auch, ist halt dann auch fraglich, ob es zu so einer zu so einer binären Situation
ja,
kommt.
voll.
Also
Ich
so,
glaube, das ist gerade
dass du
sehr
dich vor allem irgendwo
konstruiert.
beworben hast, was dir sowieso gar nicht gefällt,
Ja,
wo du
Mann.
eigentlich eh einfach nur, weiß
Als
ich nicht,
Patch,
pro forma dich beworben hast und das dann halt so abläuft, dass das, also kann vorkommen. Ich glaube, es ist dann eher so ein bisschen so ein Middle Ground auf beiden Ebenen, so wahrscheinlich. Weißt du, es
ja.
ist wahrscheinlich auf der einen Ebene, dass das so eine Stelle ist, wo die ein paar Sachen stören, aber grundsätzlich gibt es noch ein paar coole Sachen dabei. Und bei der, auf der du wartest, findest du mehr Sachen cool, aber sind dann auch noch ein paar Sachen, wo du dir denkst, nö. Und dann, wenn du in so eine Situation, also vor den Situationen habe ich persönlich halt auch Angst, wo ich mir denke, so, es gibt keinen klaren, das ist die bessere wie die, sondern eher so ein bisschen so ein Gut-Feeling. So, das, ich glaube, das Spätere gefällt mir ein bisschen mehr, aber ist vielleicht dann auch ein bisschen schwer zu disentangeln. Gefällt sie wirklich mehr oder ist es eher dieses, was du nicht haben kannst, Gefühl? Und dann, sobald du es hast, denkst du, das ist scheiße, ich hätte eigentlich lieber das andere gehabt.
Nee, kenn ich nicht.
Kennst du gar nicht.
Doch, doch, klar.
Ja, also, ja.
Ich meine, diese Entscheidungssituation ist halt auch super komplex und ich bewundere Leute, die es dann auch so weit optimieren können, dass sie sagen, die Stelle, die für meine Karriere am besten ist, das ist die einzige, die ich haben möchte. Aber ich möchte ehrlich gesagt auch nicht in einer Scheißstadt leben. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich, Münsterhausen Ost, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst, aber das ist auf jeden Fall a City in Decline. Und ich würde halt schon ganz gerne in einer Stadt wohnen, wo ich mich wohlfühle, wo möglichst meine Partnerin auch mitkommen würde.
Ja.
Wo ich das Gefühl habe, hier bin ich gerne zeitlang, wo ein Team ist, was ich irgendwie sympathisch finde oder was irgendwie coole Sachen macht. Da gibt es so viele Kontextsachen, wo ist die Uni, wie sind die Studis, ist es eine Teaching-Uni, es gibt ja 100.000 Faktoren und die Entscheidung ist da am Ende, wie du sagst, so viele Grayscales, dass es eh auch schwer ist, dann zu sagen,
Ich
ja.
meine, das Beste, ich meine, eines der besten Dinge, die dir passieren können, ist, glaube ich, dass du auf ein Interview kommst und du dann einfach nach dem Interview einfach dir denkst, so, holy fuck, fix nicht.
Ja,
Das klang alles cool, aber die Leute sind komisch, die Stadt ist komisch, das ist mir alles nicht geheuer.
voll.
Das ist, glaube ich, eine gute, eine coole Situation, wo du dann oder umgekehrt genauso, du denkst dir, die Position war nicht so geil, aber wirbst dich mal, kommst dann und merkst, oh, das ist ja alles ultra
Chillig, ja,
nice
oder
hier,
nett, ja.
ja. Und das macht die Komplexität halt nochmal so, wie viel kannst denn du aus den Standardausschreibungen wirklich rauslesen?
Ja, voll.
Von wegen Great Research Environment, Triple
Ich
Crown
glaube, ich meine,
Accredited.
in unserem Fall würde ich sehr viel auch übers Netzwerk gehen und fragen, hey, wie ist denn das da?
Ja,
Kennt
das
man da
stimmt.
jemanden und so? Das ist, glaube ich, super wichtig, besonders in dem Kontext. Gut, jetzt sind wir die Entscheidungssituation ein bisschen durchgegangen, aber fangen wir nochmal ganz vorne an. Was müssen wir denn alles vorbereiten, Alex? Hast du schon dein Diversity, Letter
Jesus.
geschrieben?
Ja, das wollte ich eh gerade als nächstes fragen. Also, da kommt ja dann noch hinzu. Also, ich gehe mal von meiner Frau aus. Die hat sich jetzt im Industriebereich beworben und war sehr erfolgreich. Und ihre Bewerbungen waren im Grunde genommen ihr CV. Ja, das war das, um was sie sich gedreht hat. Und das war es halt einfach auf das, mit dem sie sich verkauft hat. Und dann ist es auch relativ zackig gegangen. Bei uns ist in Standard-Job-Ausschreibungen ein Coverletter. Ja, komm,
Den
ja,
muss man
ruhig noch.
anpassen, es
Ja,
nervt.
Motivation Letter. CV. Ja, also CV,
Academic
aber
CV.
Academic CV. Ja,
Ohne
also
Bild, da komme ich noch
mindestens.
nicht mal in meinem Äußeren
Ja,
glänzen.
das könnte dir, das könnte ganz
Das,
nützlich sein.
ja.
Aber Academic CV eben, also 4 bis 17 Seiten an jeglichen
Ich habe
dünnen
einmal
Pfiff, den
mit
du mal gemacht.
Thorsten gesprochen,
Ja.
und dann einmal noch mit der Gertrude. Und ja,
Ich
das
war
war's.
im 5-Personen-PhD-Kurs, bin
Genau.
ich ganz besonders gelobt worden für meine Slides,
Und an der Uni
2017.
Beijing bin ich einmal durch die Vorhalle gegangen.
Das gehört alles in Academic CV rein. Also es ist echt, guckt euch wirklich, wenn ihr es nicht gemacht habt, guckt euch mal von einem Assistant Prof den CV an. Ja, so. Das ist jetzt einfach okay. Das ist noch akzeptabel. Aber dann brauchst du, was ich gesehen habe, vielleicht nicht für alle, aber schon für viele Positionen, die ich auch in Europa gesehen habe, ein Personal, ein Research Statement, was nochmal 1 bis 3 Seiten eine Erweiterung deines Coverletters ist, wo du quasi nochmal aufdröselst, geschrieben, um was es in deiner jetzigen Forschung und zukünftigen Forschung geht, sodass du deinen Case machst, warum deine jetzige voll wichtig ist und deine
Signaling
Zukunft.
Potential.
Ja, voll. Also so, warum du halt voll der super Typ bist. Research-mäßig dann Teaching Statement plus Teaching Evaluations.
Ja, alle
Also
Teaching Evaluations, die man jemals bekommen hat, habe ich gehört.
alles, was du mitliefern kannst, glaube ich. Plus dann halt deine Vision fürs Teaching, also was du geteacht hast, warum du das geteacht hast und was du in Zukunft teachen möchtest und warum. Dann, was ich jetzt auch noch gesehen habe, richtig nice, Diversity Statement. Ja? Auch 1 bis 2 Seiten. So, wie stehst du zum Thema Diversity?
Aber wir machen es ja viel darüber lustig, aber es interessiert mich schon. Geht es darum zu signalisieren, wie man zu Diversität steht? Ist albern, oder geht es darum zu sagen, welchen Hintergrund man selber hat? Oder also, weil noch weißer kann man nicht sein.
Ja, also ich weiß es eben auch nicht. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt,
Ja.
weil mir das erst vor kurzem irgendwie über den Schirm gekommen ist.
Also ein Freund von mir hat sich mal auf dem PhD stellen, auch auf einem sehr hohen Level für Neuroscience in den USA beworben, und da war selbst für die Bewerbung auf PhD stellen ein Diversity Letter. Also whatever that is,
Ja,
aber
whatever. Also ich frage mich nur eben, wir als weiße Männer im mittleren
I
Alter, was wir
once
dann
kissed a guy.
großartig.
Doch. I could offer that. I was drunk, he was not, so.
I'm not racist,
Genau, es gibt ja voll wenig Rassisten an Unis, deswegen würde ich jetzt mal. Naja, ich meine,
aber
ich
ich
finde es
weiß es nicht,
grundsätzlich
um
schon
was es.
sinnvoll, aber da wird es mir schon schwer fallen, glaube ich. Also,
Wir scherzen
schon
rum, uns
challenging.
fehlt die Information. Vielleicht, also,
Ja.
aber das kommt halt auf jeden Fall dann noch mal 1, 2 Seiten, was auch immer das ist.
Vielleicht geht es eher darum, das zu fördern. Ja, wir gucken uns mal an, aber
Das
gut.
kommt halt auch oben
Das,
drauf.
ja.
Also wir sind jetzt schon bei Cover Letter, CV, Research Statement, Teaching Statement, Diversity Statement
Ja.
und dann noch 2 bis 4 Reference Letter von Reference Letter Writer.
Echt?
Ja. Und
Schoki.
dann halt oft auch noch eine Publication List, was im Grunde genommen bei uns halt
Aber
keine
ach so,
Referenz
genau,
ist.
das haben wir noch nicht drüber gesprochen. Job Market Paper und alle anderen
Ja.
Paper auch.
Genau.
Ja. Wo wir dann, also bei uns einer im Team hat jetzt diesen Job Market durcharbeitet, lebt. Und er meinte, glaube ich, er hat 240 Seiten all in all, 250, sowas in dem Dreh. Also man kriegt da sehr ein, ja, eher ein Manuskript als eine Bewerbung. Das ist schon krank, ja.
Ja, wenn man sich denkt, dass da für gewisse Stellen, sagen wir jetzt mal, Bocconi hat eine Assistant Professor Stelle ausgeschrieben, oder noch besser, also noch ein schlagendes Argument, wo halt auch wirklich dieser ganze, was ich jetzt alles gesagt habe, ist nicht bei jeder Stelle, aber wo wirklich alles drin war, was ich gerade erwähnt habe, war jetzt für eine Stelle ausgeschrieben, Assistant oder Postdoc oder Assistant Professor. Ich sage jetzt einfach Assistant Professor Stelle an der London Business School, glaube ich. Zu Digitization. Schlag mich nicht, wenn es LSI war. Ich glaube, es
Okay.
war in einer Business School. Und jetzt bei dem Level kriegst du ja dann sicher 200 mal 200 Seiten. So, was davon wird angeguckt? Also, so, sagen wir so, ich glaube, ab einem gewissen Level von Aussortieren wird halt schon genauer geguckt. Aber ich frage mich da, ob man da vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen klarer sagen kann, hey, habt ihr, wenn ihr nicht, weiß ich nicht, eine Publikation und 3 Working Paper habt, dann werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr wie euren CV angucken, so in die Richtung. Weil
Also,
das wird ja dann de facto passieren. De facto werden sie nicht 200, 214 Seiten Sachen angucken, sondern sie werden fix irgendwelche Knockout-Kriterien haben, die sie halt innerhalb von, wie ein Recruiter halt innerhalb von 30 Sekunden screenen kann.
die Kriterien, die ich beobachtet habe in Diskussionen in unserem Umfeld, war Uni, SupervisorIn, Thema, Publikation. Das war die Kritik. Danach hat es eigentlich auch aufgehört. Und dann kam vielleicht noch mal so Diskussionen um, ja, was hat er oder sie in Teaching gemacht? Oder irgendwie so fluffy Sachen. Aber eigentlich nach diesen drei Kriterien war zu einem gewissen Grad auch die Entscheidung schon getroffen. Dann findet man noch Argumente, um das ein bisschen zu kontextualisieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf der Ebene das ähnlich stattfindet. Zumal ja die Supervisor ihnen ja auch nochmal so ein Funnel in diesen Prozess bietet. Hey, ich habe da übrigens gerade einen PhD, der wird super passen oder die wird super passen auf euer
Ding. Ja, also ich meine, grundsätzlich, das muss vorbereitet werden. Also,
ja, das muss vorbereitet
werden. Das muss vorbereitet werden. Das ist
auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen wir uns auch nicht täuschen. Es hängt am Ende nicht daran.
Aber es ist ein Hygienekriterium.
Richtig.
Es ist, also, du kannst, es ist wie ein Motivationsladder. Der wird nicht darüber entscheiden, ob du genommen wirst, der wird aber darüber entscheiden, ob du rausgeworfen wirst.
Richtig, aber
also wenn du
80-20.
Ja, aber wenn du da irgendwie so einen Blödsinn machst und dich da nicht irgendwie voll konzentrierst und es geht um die letzten drei, dann wird da nicht die Entscheidung getroffen, wer hat den besten Motivation Ladder, sondern da können so Sachen drüber entscheiden wie, keine Ahnung, oh, der hat da irgendwie Standardfloskeln verwendet und hat sich keine Mühe gegeben.
Ja, aber nur als Devil's Advocate, siehst du als Vorbereitung auf die Job Talks, über die wir, glaube ich, auch noch sprechen müssen, siehst du als Vorbereitung auf die Job Talks und da musst du genauso dein Research Statement quasi darstellen, dein Forschungspipeline oder dein Forschungsstatement. Und ich habe auch schon von Job Talks gehört, wo das Thema Diversity besprochen worden ist.
Ja.
Wie man damit umgeht, wie man dazu steht.
Ja. Ja, okay, dann Job Talk. Was ist das? Was beinhaltet das? Wie bereitet man sich darauf vor?
Und genau,
was beinhaltet die Vorbereitung auf den Job Talk?
So wie ich es gesehen habe, ist es unglaublich lang. Also viel länger als das, was wir bisher auf Konferenzen präsentiert haben, was ja echt schon mal eine Challenge ist. Und selbst im Research-Seminar, wo wir normalerweise 20 Minuten präsentieren, dann 45 Minuten diskutieren, ist da ja eher so, dass man 45 Minuten präsentiert, oder? Und dann nochmal halbe Stunde, dreiviertel Stunde nochmal diskutiert. Oder
ich habe auch,
ist schon ein realistischer Timeframe, oder?
Ich habe auch schon gehört, also von Sachen wie eine Stunde mindestens, also ja, an Total Time, bis eben 2 Stunden kann das, also bei einer bei einer Stelle, wo es um eine Faculty Position geht, an einer guten Universität, wo sehr viele Bewerber sind, wird halt schon mal erwartet, dass du halt Material hast.
Coole Bilder.
Ja, auf jeden Fall.
Marathon-Fotos.
Also, dass du, ich glaube, du musst halt schon bereit sein, irgendwie, wie du gesagt hast, 45, du kannst nicht nach 20 Minuten Ende sein.
Ja, ja, klar.
Aber das Witzige ist halt auch, du darfst halt auch nicht in die Situation geraten, wo du irgendwie eine Stunde Redezeit vorbereitet hast und nachdem sie dir nach der ersten Slide irgendwie eine halbe Stunde Fragen gestellt haben, musst du bei der Hälfte von deiner Präsentation aufhören, weil dein Job-Talk eine Stunde angesetzt war und eine Stunde eingehalten wird.
Ja, jetzt habe ich noch einen geilen Gegner, aber ich habe schon mal auf dem Flurfunk gehört, das Argument, die Person war zu gut vorbereitet, es fällt uns schwer einzuschätzen, wie er oder sie sein könnte, wenn er außerhalb von seinem Kontext ist.
Das habe ich auch. Selbst das Alter, war bei uns.
Ja. Was du meinst jetzt, dass man Optimization Function nicht überschreiten darf, sei nicht zu gut vorbereitet. Bereite am besten ein paar spontane Gags vor.
Ja. Und dann werf sie weg,
wenn
sie vorbereitet waren. Sie
weg und dann kommen wir aber nochmal mit einem neuen spontanen Ding. Also, naja, ein bisschen einer. Aber gut, das Ding muss schon sitzen, es muss gut vorbereitet sein.
Was bedeutet gut vorbereitet sein? Also so zum Beispiel für den Kollegen, der jetzt eine Stelle hat. Was hat der gemacht, um sich vorzubereiten?
Wir haben es im Research-Seminar, hat erst präsentiert, wir haben Feedback gegeben. Er war Gott sei Dank zuerst auf dem Job-Talk, wo er weniger Interesse daran hatte, hinzuziehen. Das heißt, er hatte die Möglichkeit, es einmal zu testen, bevor es quasi serious wurde. Und das, was er am Ende bekommen oder sie bekommen hat, war dann, glaube ich, der vierte Job-Talk. Also wo ich habe auch schon einige Job-Talks auch gesehen, so in der Faculty, weil die ja meistens offen sind. Und die Varianz an Qualität ist irrsinnig, ne? Und Leute sind teilweise wahnsinnig gut vorbereitet und teilweise spulen Leute relativ halb motiviert die Sachen runter, ne?
Ja, also ich habe eben auch schon mindestens ein Dry Run, ne? Von einer guten Audience. Also das habe ich auch von meinem Kollegen gehört, der jetzt eine Tenure-Track-Stelle hat. Das war jetzt nicht einfach nur eine Research-Forum-Präsentation, sondern der hat halt wirklich...
Wir sind ein gutes Audience.
Ja, das ist halt super. also um diese Qualität von euch zu erreichen,
ja,
hat er halt wirklich mobilisiert halt Leute, Profs aus verschiedenen Departments.
Ja, das ist schon stark, ja.
Also damit du halt dann wirklich so deinen Dry-Run maximierst Und habe halt aber auch, also wenn du guckst und siehst, vor allem wenn du dich an den hyper-competitive amerikanischen Markt orientierst, dann ist dann schon sowas wie, ja, du musst mindestens irgendwie dreimal
Dran
üben.
gehalten haben, ja.
Ja, irgendwie so einmal vor Kollegen, einmal vor einer Higher-Stakes-Audience und einmal so einen richtigen Dry-Run, wo du
Hausaufgaben.
halt dann optimalerweise kein Feedback mehr bekommst, sondern dir Leute halt wirklich Rosen zuwerfen, weil das so gut war.
Ja.
Also das kommt eben auch noch, das eine für diesen Jobmarkt ist die ganzen Dokumente. Das, ich meine, ich verstehe, ich kann schon dem nachvollziehen, dass das halt eine hohe Anfangsinvestition ist. Aber von dem, was ich gehört habe, ist das auch nicht eine Zero Marginal Costs per Application. So, wenn ich hier jetzt mit Professoren geredet habe, so was die erwarten an Bewerbungen, dann sagen die alle immer so, naja, sie wollen halt schon wissen, warum die Person dort beworben hat. Ja, also nicht nur
Ja.
einfach so, warum sie sich jetzt beworben hat, sondern warum dort, warum bei denen, warum interessieren sie das? Und dass das so ein Knockout-Kriterium ist für die sofort, wenn das angefangen vom Motivation Letter mit einfach so, I would like to come to your institution because you are
You
very,
have money
ja.
and chairs. I also saw a table.
Ja, also. Wenn das nicht angepasst ist im Anfangsdokument und dann vor allem auch im Jobtalk, wenn man da halt nicht irgendwie auf eine Person im Raum zeigen kann und den
Richtig, ja, das
Vornamen
wollte ich
weiß und
sagen,
sagt, gute
ja. Danke,
Frage.
Harald.
Ja, genau.
Geile Idee.
Harry,
Harry. Hoi.
erinnert mich an deine Dissertation, die hat mich auf
Ja.
jeden Fall reingezogen.
86, Seite 2. Hammer. Hammer.
Der Figger, ey. Richtig stark.
Richtig. Wie die das nach oben ging. Nee, voll. Also ich glaube, das macht dann halt auch nochmal wahnsinnig gute Jobtalks aus, das dann super stark an die lokale Faculty auch anbinden zu können, ne?
Also
Die
so
Frage ist, und ich glaube, da kann man dann halt auch extrem gute Leute, die auf dem Papier wahnsinnig gut sind, für die das halt eher eine Second-Tier-Choice ist, halt auch ausstechen, dass man sagt, also wenn man zumindest diesen Job-Talk-Einladung bekommen hat, diese Job-Talk-Einladung, und dann zeigt, okay, ich kann mich super an euch anbinden, das verzahnt sich daran, das bringe ich neu mit, das kann ich schon, ihr habt ja das und das gemacht, das würde ich so und so weiter denken, dass man einfach signalisiert, ich bin ein valuable Faculty Member für die Zukunft. I'm valuable.
Ja, und ich meine, das ist ja dann quasi, wenn man den Prozess jetzt durchgehen, du hast deine Dokumente vorbereitet, du hast den Jobdoc vorbereitet. Ich meine, das Erste, was dann passiert, ist ja mal so ein Erstinterview, wo du mal durch das Gate irgendwie durch musst, wo du mal zeigen musst, hey, du hast überhaupt Potenzial, dass du dann
Obwohl ich
rausgeflogen wirst.
voll viel gehört habe, dass das relativ wurscht ist. Also wir sprechen jetzt davon, dass man auf einer Konferenz das erste Mal mit dem ersten
Ja.
Repräsentativ der Universität spricht. Ich habe selten gehört, dass das wichtig
Ich
war.
glaube, das ist auch wieder ein Hygienekriterium. Also
Ja,
so, ich glaube, da
voll.
kannst du mehr falsch wie richtig machen. Und das, aber das bedeutet
Guter
halt auch
Punkt, ja.
was. Ne? Also du kannst das nicht, du
Klasse,
kannst nicht
das.
reingehen mit so, naja, geht eh um nix.
Ja. Hey! Hoi!
Aber du wirst dir wahrscheinlich da auch nicht irgendwie eine Medaille abholen, sondern das
Nee.
ist wieder so ein Hygieneding, wo du halt, wenn du es nicht ernst nimmst, hast du verloren. Wenn du es mega ernst nimmst, hast du garantiert nicht gewonnen, sondern
Ja.
ja, kann es halt auch sein, dass er was anderes gelegen hat. Aber dann kommen halt die Flyouts und das ist das, wo der Job-Talk
Das
dann
ist der Job Talk,
stattfindet.
genau.
Und dann, was ich halt auch, das ist alles Hörensagen, ne? Wir berichten hier aus unserer
Ja, klar.
First-Hand-Experience, sind dann auch noch so Faktoren, wo du den ganzen Tag dann halt auch einfach dort verbringst. Ne?
Ja, Mann,
Da musst du halt auch nicht nur im Job-Talk performen, sondern halt auch in diesen semi-formellen Sachen. Also was ich von Leuten gehört habe, die so gesagt haben, so ja, keine Ahnung, irgendwie der war mir nicht ganz geheuer, irgendwie weiß nicht, beim Abendessen oder so. Das war alles nicht ganz so rund, da habe ich mich nicht so gut mit dem verstanden oder so ein Scheiß. Also selbst so ein Blödsinn kann dir dann.
ja, ich meine, man muss so sehen, wenn super viele Leute sind natürlich unglaublich angespannt, irgendwie ist eine unglaublich stressige Zeit, geprägt von Unsicherheit, dann ist vielleicht der dritte, vierte Job-Talk, zu einem gewissen Grad stellt sich ja eine Ermüdung ein, vielleicht bist du auch einfach nicht mehr ganz so gewohnt mit so vielen, ich meine, du bist ja unglaublich auf dem Präsentierteller. Also den ganzen Tag wollen die ganzen Leute mit dich kennenlernen und so, da kann ich ja gar nicht mit umgehen.
Ne, du überhaupt nicht. Du bist da ganz schnell ausgelaufen, so viel Aufmerksamkeit.
Nee, aber Menschen sind ja unterschiedlich und ich glaube, das ist auch einfach wahnsinnig, oder ist für viele Leute auch einfach wahnsinnig und anstrengend, kann ich
Ja,
mir auch
gibt einen
vorstellen.
Magic-Begriff, wenn du zu oft verloren hast und sich dadurch
Tilting.
dann, ja genau,
Ja, das ist nicht nur ein
wenn sich dein
Magic-Begriff, ja.
Verhalten, ja,
Sorry.
total. Hauptsächlich.
Genau, dann tiltest du beim Mittagessen.
Ja, genau.
Ist mir jetzt scheißegal, ist eine dumme Frage.
Ich kriege den Job sowieso nicht. Komm, lass mich einfach nach Hause.
Hier, ihr nettes ist Harry.
Ich will nur zocken.
Spielt einer von euch Magic?
Ja, aber ich meine, um das Ganze jetzt in der Schleife drum herum zu binden, muss man das auch
ich
mal sagen.
Ich schiebe noch eine Sache unter der Schleife durch, und zwar, ich habe aber auch gehört, dass diese Job-Talks besonders an guten Faculties auch wahnsinnig hilfreich sein können, weil du natürlich kritisches, gutes Feedback bekommst. Und die Person, die bei uns jetzt auf dem Jobmarket war, hat aufgrund dieses Feedbacks auch das Paper gut weiterentwickeln können. Ich meine, natürlich ist es stressig, natürlich ist es nervig, also kann nervig sein, kann stressig sein, aber es ist natürlich auch wertvolles Feedback auf die Arbeit, die man so gemacht hat, in ganz neuen Kontexten. Und wenn man das schafft, vielleicht ein bisschen so zu framen, ja, ich schaue mir die Sony an, ich bekomme Feedback dort, außerdem gibt es auch die Möglichkeit, dass ich da arbeiten kann, ich meine, sehr positiv, aber, oder ist vielleicht ein bisschen illusorisch, aber wenn man es schafft, das zumindest partiell so zu framen, glaube ich, könnten die Job-Talks weniger stressig sein.
Das ist eine Mentalitätssache, ich glaube, wenn man in die Mentalität reinrutschen kann, dass das halt, ich glaube, was extrem hilft und was ich halt bei meinem Kollegen gesehen habe, war halt wirklich diese ernsthafte Auseinandersetzung damit, dass es okay ist, in die Industrie zu gehen.
Ja, voll.
Also wenn man das hinbekommt, dass das nicht so ein, dass irgendwas muss es werden, weil sonst bin ich halt komplett am Arsch. Ja?
Ja.
Aber wenn du das nehmen kannst, als okay, hier, das sind mal so die Optionen, und wenn das nicht aufgeht, dann heißt das nicht, dass ich irgendwie nicht wertvoll genug bin, sondern der akademische Jobmarkt, was ich auch von vielen gehört habe, ist, der ist halt auch von so vielen Sachen geprägt, wie was ist einfach auf dem Markt, was wird gerade gesucht.
Klar.
Und das muss man sich auch mal bewusst, du hast dich vor 6 Jahren, in unserem Fall vor 6 Jahren, für was entschieden.
Vollkommen random für irgendwas entschieden.
Also nicht vollkommen random, aber wahrscheinlich für etwas, was entweder dich interessiert hat oder wo du dachtest, dass das halt der Shit ist. Und da hast du dann gearbeitet, und das ist halt, und der Shit, der es damals war, ist es jetzt vielleicht nicht mehr. Mhm. Und andere Leute, die jetzt, keine Ahnung, vor 6 Jahren gesagt haben, weißt du was, Epidemiologie, das ist es, das will ich machen. Die haben jetzt einfach komplett gewonnen.
Ja.
Einfach
Gains,
nur,
Gains.
Ja. Oder vor 10 Jahren einfach gesagt haben, vor 15 Jahren so, ey, Alter, dieses tote Feld AI, da steche ich jetzt nochmal rein. Das ist komplett untergegangen in den 80ern, 90ern, tut sich gar nichts mehr.
Who said aber, that? Okay, ist ein Gag, ne?
Nee, ist so. Also vor 15 Jahren oder so.
War es tot.
Ja, da aber ist er geschieden worden. Genau.
Okay.
Also wenn du da irgendwie jetzt vor 15 Jahren gesagt hast, Alter, ich steige da jetzt ein, auch wenn alle sagen, das ist ein Blödsinn, und das, da tut sich nichts mehr, und dann nach 6 Jahren auf einmal fährt die Kurve wieder hoch, hast du halt gewonnen.
Hab's heute nochmal gesehen, vor 2007 gab's kaum Paper, die sich mit der Diversity des Board of Directors auseinandersetzen, und dann gab's so einen krassen Spike. Wenn du 2006 so ein Paper gewesen publiziert hättest mit SMJ, wo du gut erklärst, warum Diversity gut und schlecht sein kann und so ein paar Contextual Factors, also wärst der King in diesem Subfeld, was da entstanden ist. Ne? Muss halt zum gewissen Grad, das ist auch eine Timing-Frage. Ja.
Und wenn du damit einfach, wenn man das schafft bei den ganzen, also gehen wir es mal mit dem Wahnsinn, was du da halt hinlegen musstest, und du einfach diesen Wahnsinn ernst nimmst und sagst, okay, I'm gonna do the best I can, und wenn dann nichts dabei rauskommt, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich einfach schlecht bin und dass ich halt nicht das Zeug habe, sondern ja es gibt sicher bessere da draußen, auf jeden Fall, aber wird es immer geben. Und dann kommt noch dazu, keine Ahnung, wie der Jobmarkt gerade ist, das weiß man dann immer erst irgendwie im Jahr danach, ob das ein guter oder ein schlechter Jobmarkt war. Und wer auf dem Markt war und wer da gerade einen Job gesucht hat, diese ganzen Faktoren, na, dann geht's halt in die Industrie.
Ja.
Und das, ich meine, finde ich zwar schwer, würde ich mir persönlich schwer tun, aber ist auch nicht eine One-Way-Street. Also es gibt Leute, nicht viele, aber wenn man unbedingt in Akademie bleiben will, dann kann man sich das auch noch irgendwie mit der Industrie zusammenzimmern, indem man sagt, man geht irgendwo, keine Ahnung, an irgendeine Stelle, wo man noch weiter in dem Feld arbeiten kann, vielleicht Datenzugang bekommt sogar, keine Ahnung, man macht irgendwas keine Ahnung, AI-Daten und dann sagt man, okay, man geht zu Amazon oder versucht zu Amazon irgendwo eine Stelle zu bekommen.
Wenn sein muss, werde ich halt AI-Engineer bei Amazon. Oh, Chef, alles für dich.
Aber ich meine, das ist halt grundsätzlich, wenn man wirklich, wirklich, wirklich will, Und der Job einfach kacke
aber
war.
Auch
dann.
Wenn man wirklich, wirklich will, kann man auch einfach in Academia bleiben. Da macht man halt einen Postdoc irgendwo im Netzwerk an, mit schlechteren Ressourcen. Also ich glaube, der größte limitierende Faktor in diesem ganzen Spiel ist, wo gehst du hin? Wo bist du bereit hinzugehen? Und das geht primär, glaube ich, also lokal und Universität natürlich miteinander verzahnt. Aber wenn du deine Ansprüche sowohl an Orte als auch Uni-Rankings runterschraubst, kriegst du auf jeden Fall einen Platz. Du kriegst keinen Tenure-Track-Platz, aber du kriegst auf jeden Fall einen Postdoc.
Ja, ich meine, es gibt auch immer wieder Stellen, wo sich halt nur zwei Leute oder gefühlt halt ernsthafte zwei Leute bewerben, sagen wir mal so. Also wo es halt komplett umgedreht ist, wo die halt händeringend nach Leuten suchen. Ja. Und das kann am Jobmarkt auch wieder am Jobmarkt liegen. Das kann daran liegen, dass diese Sachen einfach nicht großspurig ausgeschrieben werden sind. Das kann auch an der Apparatur von den Suchenden liegen, dass die halt einfach nur ihre 5 Top-Schools haben und nicht nach mehr suchen. Aber das glaube ich auch. Aber ich meine grundsätzlich, um jetzt nochmal zur Schleife zurückzukommen und die jetzt endlich zu binden, nachdem sie wieder aufgemacht hat.
Sorry.
Es ist, man muss halt schon dran festhalten und alles Positive jetzt mal wieder weggewischt. Bei mir bleibt halt schon über, wie absurd das ist. Ne? Also, nur um das zu sagen, ich meine, es geht hier nicht, und das war vor allem, wie ich das gesehen habe, dass sich 600 Leute auf, sagen wir jetzt mal, maximal 5 Stellen beworben haben in Tilburg. Es geht hier nicht um einen Dekan von einer Universität. Es geht jetzt nicht um einen Senior Management Posten an einer Top-Tech-Uni. Es geht, ehrlich gesagt, wenn man das ernst nimmt, um den Einstieg in eine Profession. Also wenn man das alles abkauft, dass man sagt, der PhD ist so deine Trainings Wheels und jetzt ist der Einstieg in Academia, in dem Tenure Track oder Postdoc, jetzt geht's los. Und dass man das Ganze durchmachen muss mit 1,5 Jahren Vorbereitungszeit und den ganzen Sachen, die man organisieren muss und den Job Talks und dem Stress und den Flyouts, damit man die Chance auf noch mehr Stress hat, eigentlich, weil man dann erst so richtig beweisen muss, nicht, dass man auch ohne seinen Supervisor quasi genauso oder noch eigentlich noch produktiver sein kann, finde ich grundsätzlich schon krass, dass man sich das halt freiwillig antut.
Ja, natürlich gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ist es eine müßige Diskussion, oder? Also ich meine, wir können da, also ich glaube, es gibt zwei Perspektiven. Die eine ist diejenigen, die Möglichkeit haben, diesen Prozess zu designen. Die sollten sich diese Frage gut stellen. Aber die haben auch ihre Gründe dafür. Wir in dem Prozess, wir können zwar darüber klagen, aber so richtig was bringt es auch nicht.
Oder? Nein, eben. Also ich sag gar nicht, das ist gar kein Aufhänger für, und jetzt erkläre ich euch, wie man es besser macht. Sondern es ist wirklich einfach nur eine Observation dessen, wie krass das eigentlich ist. Und dass das, ich weiß nicht, ob man es besser machen kann. Ich weiß nicht, ob man es ändern sollte. Ich glaube, es ist halt einfach eine Sache. Es für den Bedarf an Faculty Positions gibt es einfach zu viele Leute, die einen PhD machen.
Das stimmt sicherlich. Aber ich meine, okay, also wenn wir jetzt bei der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung, warum ist das sinnvoll bleiben, dann gibt es einen Grund, warum es sinnvoll ist, Menschen auszubilden im Rahmen einer Universität als PhD, ohne dass sie in diesem Kontext bleiben können. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, den habe ich jetzt vergessen.
Ja, also okay. Dann, weil wir schon wieder
brav gelabert haben. Sorry, ich schieb noch rein. Der zweite Grund ist, dass das ist quasi die Kehrseite von der Freiheit ist, die man auf einer anderen Faculty hat, oder? Also je mehr Freiheit du einer Person einräumst innerhalb des Arbeitsplatzes, umso mehr Risiko hast du, um dieses Risiko zu minimieren, machst du mehr Pre-Screening. Ich glaube, das ist traditionell, kommt das zum gewissen Grad aus der Richtung.
Ja, also ich sehe auch nicht so, dass ich mir das angucke und mir denke, welcher Idiot hat sich diesen ganzen Blödsinn einfallen lassen, das hat überhaupt nicht mit der Realität zu tun. Es ist halt einfach trotzdem, wenn man es einfach nur betrachtet, es geht hier um den Einstieg quasi, es geht um eine Einstiegsposition, ja, dann ist das halt schon brutal, was man da machen muss für und die Gründe dafür.
Ja, aber
dafür,
du weißt, ich meine, das ist ja das, was die Varianz dessen, wie dein Arbeiten sein wird, im Vergleich zu meinem Arbeiten, ist halt riesig. Und wir sind uns schon irgendwie ähnlich. Wenn du jetzt noch so viel mit reinnimmst, die eher qualitativ und conceptual arbeitet, dann ist ja das, was die Tätigkeit, die Sophie in das Team reinbringen würde, maximal different zu meiner. Und dass man da irgendwie mehr Auswahl oder mehr Informationen im Vorhinein haben möchte, wie ist denn diese Person, kann ich irgendwie nachvollziehen. Also ich bin jetzt wieder dabei, das nur zu rechtfertigen.
Ja. Und das ist eben, ich wüsste auch nicht, wie man das. Es ist halt, ich glaube, es ist wirklich so ein Supply and Demand Problem. Und es ist halt einfach so, dass du es halt machen kannst, ne? Also
Ja.
warum? Es gibt viel mehr gute Jobs als es. Es gibt viel weniger gute Jobs, als es gute PhDs gibt. Und das heißt, du als Arbeitgeber kannst halt die Anforderungen so hoch stellen, wie du willst. Weil, was willst du denn machen? Willst du einfach, dann geh halt quasi, dann mach's halt nicht. So,
Ja.
dann, ja. Aber ja, ist auf jeden Fall intens im Vergleich zu jetzt der Privatindustrie, zumindest laut von meinen
Ah, das ist
Erfahrungen.
schon so. Bei LinkedIn kannst du ja mittlerweile einfach sagen, I reply for this job.
Ja.
Die nehmen dein LinkedIn-CV, die kriegen Ping, den HR-Leuten, die gucken eh nur, also viele interessieren sich ja eh primär für ein CV und dann fürs Gespräch. Das ist schon irre, ja.
Aber jetzt, um zum Schluss zu kommen, was sind denn so Sachen, die du gerne vorher gewusst hättest und warum? Ach, kannst du auch irgendwelche Tipps oder was mit einbauen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich noch sehr davor. Also das Einzige, was ich vorschlagen würde, ist, dass man sich eine Timeline, also das, was ich gemacht habe, die Timeline zurückgerechnet und plane jetzt zumindest ich habe ja ein primäres Jobmarket Paper, dass das halt zum Journal geht und dass das A&A dann möglichst so getimed ist, dass es, wenn ich es kriege, muss ja auch sagen, ich habe ein Paper, was Journal ready ist. So, es wird jetzt zwar für eine A-Plus-Publikation vorbereitet. Und wenn das aber beim A-Plus nicht kleben bleibt, dann kannst du den Spaß auch an den Hut stecken. Weil ich kann das dann wie eine heiße Kartoffel direkt weiterschmeißen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das A&A dann in dem A-Journal oder dann das runterkaskadierte rechtzeitig kommt, ist sehr niedrig. Und irgendwie entspannt mich das zu einem gewissen Grad, weil sowieso an diesem kleinen Faden hängt, kriege ich da ein A&A oder nicht. Wenn nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit so niedrig, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Ja.
Aber ja, also dieser Timeline-Aspekt finde ich ganz wichtig und ich glaube, den kann man fast gar nicht früh genug machen, weil ich habe es halt zu spät gemacht, zum Beispiel dachte mir, ich bin aber relativ gut dabei. Also schadet überhaupt nicht. Da wirklich mal zu überlegen, wann bin ich eingestiegen, wie lange geht der Vertrag, gegeben dessen, dass ich da eben ein Working Paper brauche, was optimalerweise in einem R&R-Prozess ist und dass da und ich da und da einen Job haben will, dann kannst du halt echt schon 2 Jahre zurückrechnen und in einem 3-Jahres-PhD oder 4-Jahres-PhD bedeutet das eigentlich schon fast ab Einstieg, dass du dir halt da wirklich so ein bisschen eine Timeline aufgemalt hast, damit du da nicht in Strudeln kommst.
Ja.
Des Weiteren, glaube ich, von meiner Seite, macht's, finde ich, auf jeden Fall auch Sinn, sich möglichst früh eben so mit Ausschreibungen auseinanderzusetzen und ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was die erwarten, was die wollen,
Zu Job Talks zu gehen.
zu Jobstalks zu gehen, einfach zu gucken, weil das alles irgendwie reinzuquetschen, was ich halt auch Gott sei Dank, also den Aspekt Jobtalks habe ich Gott sei Dank halt auch so ein bisschen mitgenommen, dass es nicht für mich komplett Mysterium ist. Aber diese Sachen kann man gut und gerne wegschieben und einfach sagen, ja, I'll deal with it when I get there. Aber dann kommst du halt in Situationen, wo du eben erst viel zu spät erfährst, was so ein, weiß ich nicht, Research Statement ist oder was überhaupt du bei einem, oder du denkst, ja, so ein Job Talk, das ist halt wie eine Paper-Präsentation und hast aber überhaupt keine Ahnung, dass man sich darauf vorbereiten muss. Und auch, dass man ein Gefühl dafür bekommt, welche Regionen schreiben wann Jobs aus und welche Unis interessieren mich und wie schreiben die aus und was wollen die. Kann man auch fast nicht zu früh machen, ehrlich gesagt, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stelle ich mir sowas vor, würde ich in sowas schreiben und was für Hilfe brauche ich da? Und zum Schluss dann halt auch noch, ich glaube, es macht auch relativ früh, aber nicht ganz so früh Sinn, sich über Reference Letter Writer zu überlegen, wer da in Frage kommen könnte und ob auch eine Liste zu haben, falls der mal einer
Einer
absagt, was
absteigt.
bei mir halt der Fall ist, dass mir halt eine Person, auf die ich fix gezählt habe, gesagt hat, sie hat keine Zeit für sowas. Und da hat es halt geholfen, dass ich mir schon ein bisschen früher überlegt habe, okay, nächste Station. Weil das ist halt auch, etwas, was man koordinieren muss. Die wollen Infos von dir haben, die wollen, weißt du, die wollen dir dann was schicken und die wollen wissen, wo du dich bewirbst und auch ein bisschen Input geben, wenn sie nett sind. Also das ist auch nicht eine Sache von, hey, schreibst du ein Reference Letter? Ja, klar, ja, passt. Füge ich an. Also füg dich als Referee an und dann klären wir das schon. Nee. Also das ist auch auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, was dafür notwendig ist.
Ja, eine Sache noch, die recht früh quasi angreifen, die ich auch nicht gut finde, aber es ist nun mal so, dass besonders bei Top-Schools nach Signalen für eine absolute Top-Karriere gesucht wird. Also A-Plus-Publikation. Das heißt, wenn ihr in einem Portfolio, also setzt euch damit auseinander, was in eurem Kontext diese Signale sind. Also ich habe auch schon, wir haben ja alle schon mal gehört, dass eine B-Publikation more detriment ist als alles andere, weil sie halt quasi signalisiert, ja, you are satisfied, du bist okay damit, das runterkaskadieren zu lassen bis B und dann gehst du mit dem B nach Hause und das ist okay für dich. Das ist nicht das, was wir an dieser Schule suchen, sondern wir suchen A-Plus-Leute. Und ich finde es absolut nicht gut, ich finde es komplett bonkers, um klar zu sagen, aber sich damit auseinanderzusetzen, was sind diese Signale für High-Performer, ist leider wichtig.
Und
Und
ist.
dann eher auf ein A und A bei einem A-Plus zu setzen oder einem A-Star zu setzen, als zu sagen, okay, B ist auch nett und dann gucken wir mal. Wenn man eben auf diese super hohen und
Super und Business Schools fallen, weil das kommt eben noch dazu. Das kann auch bei Context Switching, glaube ich, ein ziemlicher Schlag vor die Nase
voll.
sein, weil wenn ich mir anhöre, was dann Leute, die aus einer
Ja,
technischen
Mann.
Uni kommen, wo es halt
Ja,
geht
wir
drum
vier
so,
Dinge rausgeballert
ja,
haben. Ja,
genau so, du brauchst halt 6 Publikationen und deine Tenure Requirements sind 17 und das ist
ja.
also ja klar, weiß ich nicht, paar Conference Proceedings so. Geht schon. Das
Ja.
ist für beide Seiten ein extremer wichtiger Faktor, um zu
Ja.
entscheiden, was es für dich ist. Wenn du von der, wenn du von der, sagen wir jetzt TU oder sonst was Schule kommst, wo du gewohnt bist, ja, so weißt du, so 2 Publikationen im Jahr und es ist halt nicht wichtig, wo, sondern wie viel. Und dann musst du zu so einer Schule wechseln, wo du, wo dir ein Projekt 4 Jahre lang kritisiert wird, bevor du es überhaupt einreichst.
Ja.
Und umgekehrt genauso. Komm mal von einer Schule, wo du denkst, okay, ich habe jetzt 4 Jahre Zeit, um mein Projekt zu perfektionieren, aber
Ja.
deine Requirements sind naja, 2, 3 Publikationen im Jahr schon.
Ja, also take it with a grain of salt, aber ich
Das
glaube,
ist
in
wie.
unserem Kontext ist es halt schon so.
Ja, also wenn du quasi von der Business School kommst, in die Business School gehen willst, aber wenn du da nicht so fixiert darauf bist, Business School Weg zu gehen, das ist auch extrem wichtig, glaube ich, eben nicht einfach anzunehmen, ja, das wird einfach nur wie hier sein, nur ein bisschen chilliger. Sondern eben, kann eben sein, wenn du deinen Kontext wechselst, der halt auf Masse statt Klasse geht, ich könnte da glaube ich auch nicht mit umgehen, wenn von mir erwartet wird, dass ich da halt wie eine Fabrik einfach Publikationen raushaue.
Ich meine, es gibt jetzt noch so viele Nuancen, aber es gibt auch noch mal, ich will es mal anschneiden, es gibt ja auch noch mal einen Unterschied zwischen Teaching School und
Ja.
Research School. Und eine Teaching School mag vielleicht gerne diese Requirements am Anfang irgendwie haben, es ist dann aber für die Tenure deutlich weniger wichtig, diese super krassen Publikationen zu haben. Dafür musst du viel mehr teachen, du musst auf MBA-Niveau teachen, du musst auf Master-Niveau teachen, bla bla bla. Du musst insgesamt viel mehr teachen. Du musst da natürlich auch die Evaluation, wo du dann vielleicht mehr Signals in die Richtung hast. Das heißt, zu einem gewissen Grad sich darüber Gedanken zu machen, das ist am Anfang so albern, das ist am Anfang vom PhD, in welche Richtung möchte man denn, hilft. Und dann zu einem gewissen Grad auch in die Richtung zu optimisieren, einfach nur, damit man nicht im Hinterkopf immer hat, ja, das fände ich schön. Und dann kommt man an den Punkt und realisiert, ja, die Tür hat sich vor 2 Jahren geschlossen. So sad es ist, also.
Aber dafür gibt es ja auch Ressourcen, die werden,
Zum
ich werde
Beispiel unser
schauen,
Podcast.
zum Beispiel unseren Podcast, den ihr natürlich immer hört. Und es gibt ein paar Ressourcen, die wir auch in die Shownotes reinpacken können, die mehr oder weniger bekannt sind, wo ich zum Beispiel nicht davon wusste, von manchen, so wie dieses Google Sheets, wo die Jobs gesammelt werden und andere Verteiler, die Sinn machen, echt, also würde ich auch sagen, lieber früher wie zu spät. Also auch sowas Absurdes wie schon im ersten Jahr, einfach da mal ein bisschen Bild dafür zu bekommen. Wenn man sich davon nicht zu sehr stressen lässt, sind das Informationen, die sicher früher mehr Sinn machen, wie jetzt, weiß ich nicht, wenn man sagt, okay, passt, ich möchte mich nächsten Monat bewerben, dann gucke ich mal nach, was da so gibt.
Ja. Und es gibt halt wahnsinnig viel Angebote für den amerikanischen Kontext, in den, zumindest wieder Business-Kontext, so bei der, um die AOM, um die SMS und so weiter. Aber die sind halt dann auch nur teilweise applicable auf unseren Kontext, weil die halt stark aus der amerikanischen Perspektive gucken. Also sprecht am besten mit Leuten, die im europäischen Kontext ein PhD gemacht haben. Ja. Sprecht mit Leuten, das hilft, glaube ich.
Vertraut absurd auf euer Netzwerk und seid euch nicht zu schade, mit Leuten zu sprechen, die ihr nur mal auf einer Konferenz oder so kennengelernt habt. Ich habe super Feedback und super Input und auch Tipps bekommen von Leuten, wo ich gesagt habe, hey, wir hatten da mal bei einem Social auf der AOM richtig gut unterhalten. Du bist an der Uni, ne, können wir uns da mal besprechen. So habe ich zum Beispiel sehr interessante Infos über Holland generell bekommen, wie es da abläuft. Und wer weiß, vielleicht springt dann da mal auch ein bisschen früher als beim über dem ganzen Markt raus, wenn eine Stelle frei wird. Also solche Sachen.
Holland finde ich auch noch attraktiver als Buxtehude, sage ich direkt.
Ja, das ist auf jeden Fall die geilste Stadt der Welt. aber jetzt müssen wir auch schon, wir haben schon wieder unglaublich lange Folge gemacht.
Ja, es wird auch keiner zu Ende hören. Aber egal, hey.
Hey.
Alex, wir haben noch einen sweeten...
Wir haben das wichtigste Segment.
Closer.
Ja. Weil die heutige Folge wird euch gebracht von Python.
Oi.
Das TikTok der Programmiersprachen für alle Zoomer, die einfach keinen Bock haben auf etwas Härte im Leben. Du willst lernen, wie man in R addiert? Hier ist eine 24-Stunden-YouTube-Serie eines 53-jährigen Ex-KGB-Agenten, der sich nach dem Mauerfall nach Kentucky abgesetzt hat. Du willst lernen, wie man in Python programmiert? Zieh dir am besten das 30 Minuten Insta-Reel von dem oberkörperfreien Quarterback rein, der dir erzählt, wie man auf MDMA einen Dungeon-Crawler zusammenzimmert.
Das ist sehr gut.
Die Anzahl an Lern jetzt Python in nur 10 Minuten am Tag Kursen auf YouTube mit dem Thumbnail einer 20-Jährigen, die aussieht, als ob sie versucht, eine ungeschälte Ananas mit dem Mund zu fangen, ist inzwischen höher als die Turmspitze. Daher, wenn ihr nur einen Funken Selbstwertgefühl habt, tut euch einen Gefallen und sinkt nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Lernt R wie richtige Wissenschaftler. Na, Philipp, was hältst du davon?
Ja, mega lustig. Ich das kann ich total bestätigen. Ich habe ja noch mit C-Sharp ein bisschen rumgespielt.
Für den kompletten Masochisten.
Es ist ungefähr dazwischen. Da bist du dann in dieser Gamer-Schiene drin. Da hast dann so Streamer, die so C-Sharp-Sachen programmieren. Ist auch ganz geil.
Das ist halt wirklich für die mega harten.
Hat mir sehr gut gefallen.
Daher, für alle Zuhörer gibt es mir immer was Tolles. Schickt Alexander eure Lieblings-R-Fehlermeldung und Alexander antwortet euch mit einem weinenden Emoji, um sein Mitgefühl auszudrücken. Das wäre das wichtigste Segment. Jetzt noch die Schätzfragenauflösung.
Ja, ich habe jetzt echt, also entweder ich komme rüber wie ein Riesenarsch oder ich war nah dran.
Du warst, es sind 24.
Ey, das ist nicht schlecht.
Mit 14 ist das ganz okay. Also ich glaube, du bist unter der, ja... Nee, ja.
Ich bin genau drauf, ne? Du hast gesagt 50%
drunter, wenn 12, wenn 12 gesagt ist, wenn 14, ja, okay, gut, du hast mal wieder richtig gut geraten. Was für eine Überraschung. An alle anderen, danke fürs Zuhören. Ich schätze, es hört keiner mehr zu.
Hi, Mama.
Hallo, Philipps Mama. Folgt uns zwischendurch auf Instagram und Twitter, wenn ihr wollt.
Am nächsten Mal wieder eine lustige Folge.
Ja, natürlich. Ich sage auf Englisch. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann hinterlasst uns doch eine kleine Review auf Apple Podcasts. Das hilft anderen, uns zu finden. Dauert nicht lange, bildet uns die Welt und genau, also würde uns sehr freuen. Intro, Outro und Ad-Musik ist von Blue Dot Sessions. Das Ganze wird produziert von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prison. Und aufgenommen wird das Ganze mit Equipment von dem WUTV-Team. Und vielleicht auch mal wieder im Recording-Studio, aber I don't think so.
Das ist reden wir die ganze Zeit. Ist auch für Zuhörende vollkommen wurscht.
Es ist so egal.
Ist das jetzt die Jahresendfolge?
Nee, das ist hoffentlich. Schauen wir mal, ob wir es noch zusammenbringen. Okay. Aber das ist mal die vorerst Jahresendfolge. Vielleicht schaffen wir noch eine Folge. Wartet nicht drauf.
Wow.
That's as good as it gets. Damit verabschieden wir uns. Vielleicht fürs Jahr, vielleicht auch nicht.
Gut, bye.
Bye, bye.
Warte.
Was für ein Foley.
Man hört, dass das billige kleine Glas ist.